Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt.
Mein Name ist Daniel Hoffmann. Ich bin Landesreferent beim EC Landesverband, komme aus Neukirchen, wohne da mit meiner Familie. Ich möchte mit euch heute einen Text bedenken und euch ein paar Gedanken dazu teilen, nämlich aus Markus 6, 30 bis 44. Wer von euch die Bibel schon dabei hat, darf auch schon mal aufschlagen und ein bisschen spoilern und gucken, was da so passiert. Aber ich finde diesen Text wirklich begeisternd und super, weil er nämlich ganz viel aussagt über das, was Gemeindearbeit und Jugendarbeit bedeutet und wie Jesus uns dort einspannen will oder wie er uns im Blick hat in dieser ganzen Sache. Bevor ich diesen Text euch auch vorlese, ein bisschen die Vorgeschichte, wie, was vorher passiert ist, weil das hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie diese Situation letztendlich zustande kam, was uns dort berichtet wird. Es war so, dass Jesus seine Jünger zu zweit losgeschickt hat in die Gegend, also so eine Art Wochenendeinsatz zu zweit. Ja, er hat gesagt, probiert mal aus, was ich euch schon alles beigebracht habe. Ja, also geht mal in die Dörfer und in die Städte der Umgebung zu zweit und predigt vom Reich Gottes, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und probiert das mal aus. Ihr habt es ja schon bei mir erlebt. Und dann sind dann die Jünger zu zweit in die Dörfer der Region und in die Städte der Region gezogen und haben das gemacht. Sie haben Gottes Reich gepredigt, sie haben erlebt, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein und dass Gottes Reich anbricht und Gott machtvoll ist. Das heißt, sie haben in Wort und Tat das erlebt, was es bedeutet, dass Gott jetzt ein neues Zeitalter anbrechen hat lassen. Wochenendeinsatz, Wochenendfreizeit sozusagen, zu zweit und haben richtig was erlebt und kamen zurück und haben Jesus vorgefunden, dass er anderen predigt. Da war eine große Menschenmasse und Jesus war dabei zu erzählen. Wenn ich diese Geschichten lese von den Jüngern, hat es mir sehr geholfen zu überlegen, wie alt eigentlich die Jünger gewesen sind, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und Luther hat uns auch so ein bisschen einen Streich gespielt. Er hat nicht alles richtig übersetzt in der Bibel, sondern manches muss man auch ein bisschen revidieren an der Stelle. Da, wo Luther das Wort Jünger übersetzt hat, steht im Griechischen Mathetei und heißt Schüler. Also Jesus hatte 12 Schüler, er hat auch noch ein paar mehr gehabt, er hatte auch 72 Schüler gehabt, der erweiterte Schülerkreis sozusagen. Aber Jesus war einer der Rabbis, der Lehrer, der umhergezogen ist und hat Leute vorgefunden, hat gesagt, komm du in meine Lehre, sei mein Schüler. Ja, ich habe mich immer gefragt, Jünger, waren die jetzt, was waren das, was heißt das denn im Deutschen, ja? Ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr von diesem Begriff Jünger habt. Es war immer so ein, wie soll ich sagen, so ein theologischer Begriff, wo man immer dachte, ja gut, das waren halt die, die mit Jesus unterwegs waren. Aber es war eigentlich gar nichts Außergewöhnliches, weil Jesus auch nicht der einzige Rabbi war, der damals im Lande umherzog und Leute in seine Schule geholt hat. Es gab auch noch jüdische Rabbi, also Rabbi ist ja, Jesus war ja auch Jude, es gab auch noch andere, die gesagt haben, komm in meine Lehre und lerne von mir, wie ich quasi die Tora und das Gesetz und die Propheten verstehe. Und so hat es Jesus auch gemacht. Jesus ist umhergezogen und hat junge Männer vorgefunden und hat dann gesagt, komm in meine Lehre. Und jetzt ist die Frage, wie alt waren denn die, die jetzt Jesus angesprochen hat? Welches Bild habt ihr, wenn ihr die Bibel lest und Jesus zieht mit seinen 12 Schülern umher? Ein bisschen vorgeprägt sind hier aus den ganzen Kirchenmalereien und den alten Bildern. Und ich denke immer, warum waren die Jünger, die Jesus gesammelt hat, so furchtbar alt? Das waren immer nur alte Männer. Weiße alte Männer. Ja? Lange Bärte, graue Haare und manche hatten schon keine Haare mehr. Jedenfalls so sehen die immer aus auf den ganzen Gemälden. Ja, und wir wissen etwa, weil das ist allgemein bekannter, Jesus war um die 30. Ich gesagt, warum hat Jesus, der um die 30 war, so alte Männer geholt, um mit ihnen Zukunft zu bauen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, warum? Es hilft ein bisschen in diese, Zeitgeschichte einzutauchen, um zu verstehen, dass diese Jünger vielleicht in einem anderen Alter waren, als manche Künstler uns das so gerne vorgaukelten. Ich habe mich immer gefragt, warum waren so weiße alte Männer so furchtbar blöd? Jesus erzählt was und die guckten drein und haben irgendwie nichts verstanden. Also ich erwarte mir von einem 40, 50-Jährigen mehr. Der hat ja schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung, oder? Ja. Warum nennt Jesus zwei seiner Schüler Donnersöhne? Waren Brüder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass reife alte Männer mit 50, 60 sich kloppen. Da hat sie nicht umsonst Donnersöhne genannt. Die haben sich ständig in die Haare gehabt. Brüder. Ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das mit seinem Bruder bis heute noch macht, der etwas älter ist. Ich habe gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Oder warum wollte Johannes immer neben Jesus sitzen, liegen und er fand ihn so toll? Ich dachte, das klingt mir irgendwie ein bisschen komisch. Klingt schräg, ja, mit so einem 40-jährigen Johannes. Es ist damals so, das Alter der Jünger, das hilft ein bisschen zu verstehen, besseres Verständnis für diese Texte zu haben oder die Lebensnähe dieser Texte zu haben. Und deswegen ist für mich dieser Text so ein Grundbeispiel für Jugendarbeit. Ich komme ja aus der Jugendarbeit und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich ihn lese. In dieser Zeit damals galt man nach jüdischem Brauch und in dieser Gesellschaft mit 14 Jahren als erwachsen. So, jetzt revidieren wir schon mal das Alter, dass die, wer weiß wie alt waren, als die alle erwachsen waren. Mit 14 Jahren galt man als erwachsen in der damaligen Zeit. Bei uns ist das heute noch ein bisschen übrig geblieben, weil letztendlich ist man mit 14, wird man in der Regel noch konfirmiert und gilt nach Kirchenrecht als volljährig. Ja, mit 14 Jahren darf man ja laut Kirchenrecht wählen und jetzt ändern die auch wieder Gesetze, dass man so gewählt werden darf in Kirchenvorstand. Das heißt, mit 14 Jahren galt man in der jüdischen Gesellschaft damals als erwachsen. Man hatte in der Regel schon einen Beruf oder war gerade dabei, fertig zu werden und war dabei oder fing an, eine Familie zu gründen. Es war nicht unüblich, dass Männer mit 18 Jahren eine Familie hatten. Es war auch nicht unüblich, dass Frauen mit 16 Kinder bekamen. Es war normal. Und ich erinnere mich an meinen Opa, der mit 14 Jahren in die Ausbildung als Lokführer gegangen ist. Wird man heute denken, so meine Güte, ist das jung. Nee, eigentlich nicht. Ne? Es war damals normal. Also vor 70 Jahren vielleicht. Heute ist das anders. Deswegen, wenn wir die Geschichten lesen, lesen wir die immer mit der Brille unserer heutigen Zeit und legen quasi die Messlatte einer heutigen Gesellschaft an die Texte der Bibel. Ist eigentlich falsch. Wir müssen irgendwie ein bisschen uns dahin zurückversetzen, wie es denn damals gewesen ist. Ja, und dann haben die Texte umso mehr zu sagen. Weil wir müssen uns in eine Zeit versetzen, die vor 2000 Jahren gewesen ist. Und die Menschen haben einfach anders gelebt und gedacht als heute im Jahre 2019. Mit 14 Jahren galt man als erwachsen. Und es war normal, dass man dann anfing, seine Frau zu finden, sich zu verloben und Kinder zu bekommen. Und Maria, die Mutter von Jesus, wird ja in unserer Weihnachtsgeschichte immer als Jungfrau dargestellt. Andere Übersetzungen lassen auch junge Frau zu. Und es muss wohl so ein Aufstand gewesen sein, dass diese Maria schon schwanger war. Ja, dass das ganze Dorf sie steinigen wollte und sie zu ihrer Cousine fliehen musste. Sie war zum Dorftratsch der Gesellschaft geworden im kleinen Nazareth. Wahrscheinlich war Maria noch nicht volljährig, als sie Jesus bekommen hatte. Das heißt, sie war noch nicht 14. Und Josef muss wohl etwa 16, 17, 18 gewesen sein. Und es war normal. Nur mit Maria, das war ein bisschen nicht so normal. Also ich hätte an Josefs Stelle auch erst gezweifelt, wenn meine Freundin damals zu mir gekommen wäre und gesagt, ich bin schwanger und der Heilige Geist war's. Vielleicht hättet ihr auch angefangen zu zweifeln im ersten Moment. Ne? Ihr kennt die Geschichte, wie es ausgegangen ist, aber man hat immer ganz oft die Bilder von Josef und Maria, dass die so Mitte 30 waren und ihr erstes Kind bekommen hatte, wie das heute so üblich ist. War es aber nicht. Wenn man so will, waren das eigentlich Jugendliche. Und das war normal. Ja? Und Maria war deswegen etwas jünger und das hat deswegen diesen großen Aufstand gemacht, weil sie angeblich oder weil sie höchstwahrscheinlich eben diese junge Frau war, noch nicht volljährig. Also noch nicht 14. Ja gut, man kann halt mit 12 und 13 schon Kinder kriegen. Das ist biologisch durchaus möglich. Und wer auf RTL 2 die Filme Teenies kriegen Kinder kennt, vielleicht wäre Maria eine von denen gewesen, die dort gefilmt worden wäre. Und jeder hätte gedacht, und das tun wir heute genauso, wenn wir diese Filme gucken, Nazareth hat zumindest so gedacht, hätte sie nicht warten können. Wie kann denn so eine junge Frau ein Kind kriegen? So war das. Und die Jünger, jetzt sind wir wieder zurück, Lebensgeschichte ein Stückchen. Die Jünger müssten etwa zwischen 14 und 18 Jahre oder 14 und 20 Jahre gewesen sein, als sie mit Jesus umhergezogen sind. Der Älteste muss wohl Petrus gewesen sein, weil er immer gezeigt hat, dass er es besonders gut kann. Ja, kennen wir ja die Geschichte. Er konnte besonders gut auf dem Wasser gehen und konnte besonders gut zu Jesus halten. Ja, und hatte immer ein ziemlich großes, wie soll ich sagen, eine Verklärung der Realität. Ja, das sind vielleicht Jungs mit 18, 19 Jahren. Besonders dann, wenn Mädels dabei sind. Es waren ja auch Mädels in dem Alter da mit Jesus umher. Und Johannes war der jüngste Jünger. Vielleicht war er etwa 12, 13 Jahre, als er mit Jesus umhergezogen war. Er wird deswegen auch als zu jung bezeichnet. Es war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Vielleicht kennt ihr das aus eigener, was weiß ich, Erfahrung, Jugendarbeit, Kinderstunde. Vielleicht gibt es da immer mal Kinder, die immer ganz gern neben einem sitzen wollen. Ja, die wollen immer neben einem sitzen. Wahrscheinlich war Johannes auch so einer, der wollte immer neben Jesus sitzen. Ja? Oder Jesus hat eben besonders auf ihn geachtet, weil er eben noch der Jüngste von ihnen war. Und in der Kirchengeschichte ist es auch so, dass Johannes seine Mitschülerkollegen, also seine Mitapostel, überlebt hat. Er ist besonders alt geworden. Und Johannes war der einzige Jünger, der kein Märtyrertod gestorben ist. Alle anderen mussten vorher sterben, weil sie gefoltert wurden oder verhaftet wurden oder so, weil sie zu Jesus hielten. Und Johannes war eben dann besonders alt geworden. Und so kann man sich vielleicht überlegen, okay, Jesus war ungefähr um die 30 und er hatte Schüler gesammelt, wie wir heute Schüler kennen, mit allem Drum und Dran. Und ich sage immer, Jesus hat 3 Jahre Teenagerarbeit gemacht. 3 Jahre Freizeit. Weil es heißt ja letztendlich, dass Jesus gesagt hat, komm in meine Lehre, komm in meine Schule, lerne von mir Tag und Nacht, wie ich lebe und wie ich Reich Gottes verstehe und wie ich das Ganze mit den anderen umsetze. Und das ging Tag und Nacht so. 3 Jahre lang waren diese Schüler in seiner Lehre. Und es war eine besondere Ehre, gerade für diese Schüler. Es waren nämlich eigentlich Leute aus der Gesellschaft, die in erster Linie nicht von anderen Rabbis gesammelt worden sind. Fischer, Zöllner, Handwerker. Das war eine besondere Ehre, dass ein Rabbi kam und gesagt hat, komm in meine Lehre, lerne was anderes. Eigentlich war die Perspektive für 15-, 16-Jährige, die Fischer waren, klar. Die waren ihr ganzes Leben Fischer. Eigentlich war die Perspektive für einen Zöllner klar, was er zu tun hat, sein ganzes Leben. Ausgestoßen und Geld einsammeln. Und für einen Zimmermann auch. Und Jesus kommt da, ein Rabbi, das sind in der Gesellschaft natürlich sehr hoch angesehen, und kommt zu einem und sagt, komm in meine Lehre, ich will dir was anderes beibringen. Ja, du wirst jetzt nicht mehr Fische fischen, du wirst Menschen fischen. Boah, was muss das für jemanden gewesen sein mit 16 Jahren, der plötzlich merkt, mein Leben ist doch nicht zu Ende. Ich habe noch mal eine ganz andere Zukunft. Und so waren das Teenager, sag ich mal, die mit Jesus umhergezogen sind, die einen Wochenendtrip hinter sich hatten und erlebt haben, was es bedeutet, mit Jesus umherzuziehen und ausprobiert haben, haben gepredigt, haben Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben und kommen zurück am Sonntagabend, voller Eindrücke, müde und hungrig. Vielleicht kennen das der ein oder andere, wenn er von früher oder aktuell, wenn man von der Freizeit zurück ist, J-Camp zurück ist. Ja, voller Eindrücke, müde und hungrig. Super. Das ist die Gemütslage, mit denen man eigentlich gerne Jugendlichen begegnen will. Ne? Voller Eindrücke, müde und hungrig. Eigentlich kamen sie zurück zu Jesus und wollten nur noch sich austauschen und sagen, Jesus, wir haben es erlebt. Ja, wir wollen dir erzählen, was passiert ist. Ne? Und was sagt Jesus? Wartet mal, ich muss noch fertig reden. Ja, und die Müdigkeit wurde nicht besser, nach müde kommt meistens blöd, zumindest in der Jugendarbeit, aber ich vermute mal auch bei euch. Ja? Das heißt, irgendwann kann man seine Gedanken gar nicht mehr klar denken. Der Zuckerspiegel sank, man wurde unterzuckert und eigentlich dachte man, Jesus, wir müssen dir jetzt was erzählen. Hat Jesus denn keine Zeit für sie? Ja, und sie warteten, bis Jesus fertig war und dann setzt unsere Geschichte ein. Also in diese Gemütslage müsst ihr euch ein bisschen reinversetzen, in dem die Schüler gerade sind. Müde, hungrig, voller Eindrücke. Eigentlich wollten sie mit Jesus Feedback machen, ja? Auswerten, was sie erlebt haben an dem Wochenende. Und dann kommt unsere Geschichte, die jetzt genau an dieser Stelle ansetzt. Ich lese vor. Als es dann spät geworden war, Das heißt, sie haben eine ganze Zeit schon gewartet und wollten endlich mit Jesus das teilen, was sie erlebt haben. Als es dann spät geworden war, kamen seine Schüler zu Jesus und sagten, wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist schon spät. Merkt ihr den Wink mit dem Zaunpfahl? Lasst die Menschen nach Hause gehen, damit sie auf dem Weg, auf den Bauernhöfen und in den Dörfern in der Umgebung für sich etwas zu essen kaufen können. Wenn ihr denkt, was die Schüler gerade hinter sich haben und in welcher Lage die gerade sind. Meistens lesen wir diese Geschichte oder diesen Abschnitt, jemand, der quasi so halbheilig daherredet. Wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist spät. Ja, so reden ja die Jünger meistens in der Bibel. Nein, das ist überhaupt nicht. Die sind müde, hungrig, die haben keinen Bock mehr. Und sagen, Jesus, wir sind hier an einem unbewohnten und es ist spät. Merkst du was? Ja, wir wollen nicht mehr. Wir haben Hunger. Ja, und lasst die ganzen doch mal bitte zu den anderen Dörfern gehen und Bauernhöfen. Da können sie sich versorgen, aber dann haben wir endlich mal Ruhe. Merkst du was, Jesus? Doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Boah, so ist ein Lehrer, ne? Aufgabe gestellt, gebt ihr ihnen doch mal zu essen. Wie hättest du reagiert in dieser Situation? Was hättest du Jesus geantwortet? Hab nix, ja? Die hatten ja eigentlich was, das bringen wir hinterher noch raus. Ich will selbst mal was machen, genau. Ich habe diese Frage auch mal in einem Teenkreis gestellt und da hat mir ein 15-Jähriger geantwortet und sagte, ich hätte Jesus gesagt, mach's doch selbst. Das ist ehrlich. Und mal ehrlich, das würden wir auch sagen. Kennt ihr solche Situationen, wo ihr Jesus vorwerft, was er jetzt zu tun hat? Wo wir merken, eigentlich sind wir jetzt mal dran. Wo wir sagen, wir können das eigentlich gar nicht, jetzt will ich mal was machen mit dir und lass die anderen doch mal bitte weggehen. Und die da gerade mir vor den Füßen liegen, sag ich mal, das kriege ich alles gerade nicht hin. Diese Nummer, diese Aufgabe ist mir gerade eine Nummer zu groß. Andere können das viel, viel besser. Ja, andere können das viel besser. Was habe ich schon zu bieten? Auf den Bauernhöfen und auf den Dörfern gibt es viel besseres Essen. Ja, Burger und Döner und so. Das haben wir alles überhaupt nicht. Und die wollen sicherlich viel, viel mehr essen, als was wir gerade dabei haben. Kennt ihr das? Andere können das viel besser als wir. Andere können viel mehr als ich. Ich habe gar nicht so viel zu bieten und dabei, was soll ich schon bringen? Und dann kommt Jesus und sagt, mach du's doch. Und wie oft kenne ich auch selbst die Gebete, wo ich dann sage, Jesus, eigentlich bist du doch der Gottessohn, ne? Du kannst das viel besser als ich. Kennt ihr das, wo wir Jesus immer erzählen müssen, wie stark und mächtig er ist? Ja, das weiß er schon, aber er sagt nicht ohne Grund, macht ihr es doch. Und jetzt sind wir mitten in dieser Geschichte, wo Jesus mit seinen Schülern ihnen was beibringt. Da fragten sie, sollen wir losgehen und für 200 Denar Brot kaufen? 200 Denar Brot für sie kaufen. Wieder so eine Ausrede von den Jüngern, von den Schülern. Ja, wieder so eine Ausrede. Ein Denar ist ein Tagelohn. Also das heißt, einen Tag arbeiten, kriegst du einen Denar. Und ich habe gedacht, mit 200 Denar kann man ziemlich wenig anfangen, weil wir rechnen ja heutzutage in Euro. Ja, was sind jetzt 200 Denar in Euro? Habt ihr eine Idee? Genau, ich habe mal ausgerechnet. Also, ich bin nicht gut in Rechnen, aber ich habe mal versucht, eine Gleichung aufzustellen. Man arbeitet 8 Stunden heutzutage in der Regel. Ja, 8 Stunden. Der Stundenlohn liegt, die haben es ja wieder erhöht, bei 8,94 €. 9 Euro. 10,31 €. Jetzt stimmt meine ganze Rechnung wieder nicht. Alles klar. Also, 8 Stunden mal 10 Euro mal 200 gibt 15.000. Grob. Also die Schüler sagen jetzt, wo Jesus sagt, macht ihr es doch. Kommen die mit der nächsten Ausrede, warum sie es nicht machen können. Wir haben keine 15.000 Euro. Haben wir nicht. Wir können ja mal anfangen zu sammeln, ob wir hier 15.000 Euro gerade zusammenkriegen. Wäre eine tolle Kollekte. Haben wir nicht. Ja? Eigentlich könnte man sagen, dass die Schüler nichts anderes sagen, Jesus, wir haben keine Million. Vergiss es. Es ist letztendlich nur eine Ausrede, um es nicht zu versuchen. Wir haben nicht so viel Geld. Diese Ausreden kenne ich auch. nicht nur im EC, auch in Gemeinden, ne, wo dann es dann groß geht von wegen, boah, was können wir alles machen, wenn? Wenn wir 1 Million hätten, dann könnten wir ganz viel machen. Viele Klausurtage von Gemeindevorständen scheitern immer am Ende dann, wenn die sagen, ja, wenn wir das Geld hätten, würden wir es machen. Super, ja, aber darum geht's doch gar nicht, ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen unser Streben nach Perfektion. Wahrscheinlich dachten die Jünger, boah, wir müssten jetzt für 15.000 Euro mindestens ein 3-Gänge-Menü für die ganzen Leute, die hier sind, sammeln. Aber darum geht's doch gar nicht. Diese Ausreden kennen wir, warum wir die Sachen nicht machen müssen. Und Geld ist immer eine ganz gute Ausrede, weil wir haben immer zu wenig Geld. Ja, und wenn wir noch so viel Geld hätten, hätten wir dann auch wieder zu wenig Geld. Und Gemeinden haben grundsätzlich zu wenig Geld. Jugendarbeit auch. Deswegen liegt der Newsletter des ECs da draußen. Da könnt ihr nachlesen, wie wenig Geld wir haben. Nein, Spaß beiseite. Ja? So, 15.000 Euro haben wir nicht. Die Jünger, eigentlich muss man mal sagen, Schüler sind ganz schön frech. Ne? Erst sagen die, Jesus, wir haben keinen Bock mehr. Dann sagen die, boah, wir haben 1 Million. Also erfinden ständig neue Ausreden, warum sie das nicht machen sollen, was Jesus ihnen gerade zeigt, was sie eigentlich machen können. Jesus traut ihnen ja was zu, sonst würde er denen das ja nicht so sagen. Und so bin ich mittendrin. Da muss ich kein Schüler sein vor 2000 Jahren, so bin ich auch. Und dann sagt Jesus, wie viele Brote habt ihr denn? Geht los und schaut nach. Jesus lässt sich gar nicht auf diese Diskussion ein, wir haben zu wenig Geld oder andere können das besser, sondern Jesus sagt, hey, komm, bleib mal locker. Ja, wie viel habt ihr denn? Wie viel Brote sind denn da? Ja, wir müssen ja nicht gerade einen Rind schlachten. Guck doch mal, ob Brot da ist. Als sie es herausgefunden hatten, sagten die, es sind 5 und dazu noch 2 Fische. Klammer auf, Jesus, es ist zu wenig. Und eigentlich, Jesus, ist das das Essen, was wir gleich mit dir am Lagerfeuer essen wollten, um mit dir das Feedback zu halten. Das ist unser Essen. Das ist unser Essen. Das haben wir uns aufgehoben. Das wollen wir jetzt nicht abgeben für die anderen. Die können sich ja selbst versorgen. Ja? Merkst du was, Jesus? Kennt ihr diese Sachen? Ne? Wenn man dann anfängt, wo eigentlich ist es viel zu wenig. Das reicht doch nie, um unser Ziel zu erreichen. Wir sind viel zu wenig Leute, wir haben viel zu wenig Platz. Wir haben viel zu wenig Technik, wir haben viel zu wenig Zeit. Eigentlich ist immer viel zu wenig da. Spannend ist, was Jesus jetzt macht. Der sagt nicht, jo, stimmt, dann lass mal nach Hause gehen. Sondern Jesus sagt eigentlich dann gar nichts mehr, sondern die Geschichte geht weiter. Es geht nämlich so weiter, dass er sagt, da gab er ihnen Anweisung, dass sie sich alle in überschaubare Gruppen auf das grüne Gras setzen sollten. So setzten sie sich in Gruppen hin zu je 100 oder 50. Jesus hat gehört, wie viel da ist und letztendlich sagt er, reicht. Und dann sagt er zu den Jüngern, dann geht man durch die Reihen und sagt, dass es gleich Essen gibt. Boah, das wird peinlich, ist wahrscheinlich der Gedanke der Schüler. Wir trommeln jetzt gerade in der Gruppe, in der Masse rum und sagen, gleich gibt's Essen, setzt euch schon mal alle hin. Und wir wissen ganz genau, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Boah, das wird peinlich. Das Gefühlschaos der Jünger lässt sich wahrscheinlich gar nicht wirklich beschreiben. Es ist ein Gefühlschaos zwischen, wir können mit Jesus Wunder erleben, das haben wir am Wochenende erlebt. Ja? Und auf der anderen Seite denken sie, das wird der größte Reinfall unseres Lebens. Wir dürfen uns in ganz Nazareth nicht mehr blicken lassen. Oh, das Gefühlschaos kenne ich auch. Ja, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, okay, Jesus sagt anscheinend, es reicht und ich muss losgehen, dass ich dann so hin und her schwanke zwischen, mit Jesus kann ich Wunder erleben, weil das habe ich in meinem Leben schon erlebt, dass Jesus große Dinge tut. Jesus tut große Dinge. Und ich habe schon Dinge erlebt, die wundersam waren. Und auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt sage ich es wirklich, scheiße, wenn die wüssten, wie viel ich wirklich habe, wenn die wüssten, was ich wirklich an Erfahrung, an Vorbereitung, an Investition, wenn die wüssten, wer ich eigentlich bin, die würden mir das doch niemals glauben, die würden mir das doch nicht abnehmen, die würden mich nie für voll nehmen. Ein Gefühlschaos ohne Gleichen, Reinfall des Lebens. Jesus lässt sie aber hier nicht allein. Jesus ist ja der Lehrer, der mitgeht in dieser ganzen Geschichte. Es ist so ein bisschen Lernen am Vorbild, ne? So müssen ja Lehrer eigentlich sein, im besten Falle. Ja, Lernen am Vorbild. Jesus lässt keine Ausreden zu, sondern Jesus hilft uns zu fokussieren. Er sagt dann, hey, macht mal langsam. Ja, wie viel ist denn da? Guck doch mal. Fang doch mit dem an, was da ist, nicht das, was sein könnte. Er gibt ihnen letztendlich die Herausforderung im Glauben. Damit verbunden ist ja die Zusage, dass sie es schaffen. Jesus lässt sie doch nicht hier irgendwie plötzlich auflaufen. Meint ihr wirklich, wenn Jesus uns etwas zutraut, lässt er uns auflaufen? Im Leben nicht. Wenn Jesus uns etwas zutraut und mit uns diesen Weg geht, diese Herausforderung geht, dann ist die Zusage auch enthalten, dass wir das schaffen werden. Wir müssten es einfach nur machen. Kommen wir gleich zu. Und die Erfahrungen der Vergangenheit waren doch dazu da, dass sie die Herausforderungen, die sie jetzt haben, meistern können. Die Erfahrungen von dem Wochenende und was davor noch alles war. Das haben sie doch alles erlebt, damit sie eigentlich wissen sie alles, was sie tun können. Eigentlich haben sie doch schon alles erlebt, wie das geht. Die Erfahrungen der Vergangenheit waren letztendlich dazu da, die Herausforderungen im Heute zu meistern. Nennt sich im Glauben wachsen. Davids Geschichte, also König Davids Geschichte, ist dafür exemplarisch. Der musste, wer weiß wie lange, mit den Schafen auf der großen Weide Zeit verbringen und die Schafe seines Vaters gegen Löwen und Bären abwehren, damit die Schafe überleben können. Und das musste er machen. Tolle Perspektive mit 10, 12, 13, 14, 15 Jahren. David war ja auch noch nicht so jung. Und dann brachte er nur Essen seinen Brüdern mit an die Front und hat gesehen, dass da so ein großer Goliath war, der das Volk verhöhnte und Gott verhöhnte. Und David sagt, ich schaff das. Gott ist mit mir. Warum? Weil er nämlich in der Vergangenheit gegen Löwen und andere Tiere gekämpft hat, die ihn nur darauf vorbereitet haben, den anderen Riesen zu besiegen. Was sind denn deine Riesen, die gerade vor dir stehen? Die Erfahrungen deiner Vergangenheit haben dazu geführt, dass du diese Riesen besiegen kannst. Und jetzt ist diese Geschichte ist nichts anderes. Eigentlich war die Erfahrung der Vergangenheit der Schüler dazu da, dass sie die Herausforderung im Jetzt meistern können. Und egal wie alt man ist, die Erfahrungen der Vergangenheit helfen, die Herausforderungen im Heute zu meistern. Und dann sagt Jesus, geht doch mal kleine Schritte. Ja, plant doch nicht mit 15.000 Euro, ja, plant kein 6-Gänge-Menü, ja, auch kein Candlelight-Dinner, das haben wir alles nicht. Geht doch mit dem, was da ist. Fang doch an mit dem, was da ist. Schau doch auf deine Möglichkeiten, auf dein Potenzial und auf dein Beziehungsnetz und mach doch mal, ja. Fang doch mal, guck doch mal, was man damit machen kann. Ja, große Dinge sind immer erst klein gestartet. Große Bewegungen sind immer im Kleinen gestartet. Der EC vor 130 Jahren ist mit 47 Jugendlichen im Wohnzimmer des Pfarrers in den USA gestartet. Nicht mit mehr. Und der Pfarrer hatte auch nicht mehr Ideen, als zu sagen, ich will eigentlich nur einen Jugendkreis gründen. Und seine Frau war auch noch besonders, ermutigend, weil sie hat ihm nämlich vor dem Abend gesagt, du Francis, das wird nie was. Frauen sind immer so furchtbar realistisch, ne? Manchmal. Und Francis hat gesagt, könntest recht haben, was sollen 40 Jugendliche an einem Abend schon machen? Was ist daraus geworden? Eine weltweite Bewegung, von der wir bis heute zehren. Fang mit dem an, was da ist. Schau auf deine Möglichkeiten. Verlier dich nicht in den Defiziten. Das ist so eine typisch deutsche Sache, finde ich. Immer aufs Defizit zu gucken. Wir haben viel zu wenig von. Dabei müssen wir mal gucken, was wir von allem viel zu viel haben. Ja. Wir hatten uns kurz unterhalten, ne, das Wirtschaftswachstum soll ja dieses Jahr nur 0,8 sein. Denke ich mir so, boah, geil, ist das viel. Ja, rechne das doch mal hoch, 0,8% von wie viel Milliarden? Ja, das ist doch viel. Wir gucken immer auf die Defizite, was wir nicht haben. Ja, wenn wir irgendwas was ausprobiert haben und es hat nicht funktioniert, dann verlieren wir uns immer in dem, was nicht geklappt hat. Anstatt zu sagen, hey super, dass es geklappt hat, wir haben es ausprobiert. Ne? Ich war in meiner ersten Stelle in Hannover und da war mein erster Vorsitzender ein Amerikaner. Gut, Amerikaner fallen auf der anderen Seite runter, die sehen immer nur das Positive, habe ich den Eindruck. Aber der hat immer gesagt, wenn wir was ausprobieren und es klappt, dann lasst uns das feiern. Das können wir auch. Ja? Wir werten das dann auch aus und sagen, das hätten wir besser machen können, so sind wir. Und er hat mir dann aber auch gesagt, Daniel, und wenn wir was ausprobieren und es klappt nicht, dann feier, dass wir es ausprobiert haben. Das wäre doch meine Haltung, oder? Liebe Homberger, Wenn ihr was ausprobiert und es klappt nicht, dann verliert euch nicht in die Defizite, so nach dem Motto, haben wir immer schon gewusst, hat eh nicht gereicht, hätten wir mal 1 Million gehabt. Sondern feiert doch, dass ihr es ausprobiert habt. Das ist eine Haltung. Ja. Mein Kollege in den USA hat mir vor vielen Jahren, als ich ganz am Anfang im Weltverband tätig war, eine E-Mail geschickt und hat mich gefragt, du Daniel, das ist ein Konzept, sag mir mal, was du darüber denkst. Hahaha. Mich gedacht, er fragt einen Deutschen, was er darüber denkt. Ja, super. Da habe ich ihm eine lange E-Mail zurückgeschrieben, was ich darüber denke. Nennt sich im Deutschen konstruktive Kritik. Der hat sich 3 Monate nicht mehr gemeldet bei mir. Ich wusste gar nicht, was das Problem war. Ich habe ihn persönlich ja nicht kritisiert. Ich habe nur gesagt, dass das, so wie er das schreibt, nicht funktionieren kann und in Deutschland schon gar nicht. Hätte ich damals gewusst, was ich heute gewusst hätte, hätte ich erst mal 10 Sachen gesagt, warum das toll ist. Und dann noch eine Sache, wie er es noch besser machen könnte. Versteht ihr, einfach nur diesen Blickwechsel zu haben, ne, sich nicht in Defizite zu verlieren. Uns ist so viel gegeben, schaut doch nicht auf den Mangel. Das ist der Fehler, den übrigens Adam und Eva ganz am Anfang schon gemacht haben. Ne, da hat die Schlange gesagt, hat Gott gesagt, ihr dürft wirklich von allen Bäumen essen? Dann fingen sie an zu krümeln und gesagt, ja stimmt, der hat gesagt, wir dürfen nicht von allen Bäumen essen. Dabei hat das Gott gar nicht gesagt. Der Gott hat ja gesagt, esst von allen, nur nicht von dem einen. Und die denken dann, ja stimmt, der böse Gott, der will nicht, dass wir von allen Bäumen essen, weil von dem dürfen wir ausgerechnet nicht essen. Mensch, defizitär, ja, hätten wir mal, doofer Gott. Ja. So fing es doch schon an. Also, wieder eine Lehre von Jesus. Ne? Schaut euch auf die Defizite. Da nahm Jesus die 5 Brote, jetzt sind wir wieder im Text, die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand, richtete seinen Blick zum Himmel und sprach das Dankgebet. Alles beginnt mit Gebet. Das ist ein jüdisches Tischgebet, was er hier letztendlich gesprochen hat. So segne Vater diese Speise. Also komm, Herr Jesus, sei unser Gast, hat er nicht gesprochen. Vielleicht haben sie auch Thank you Lord for giving us food gesungen. Also ist ja ganz egal. Letztendlich ist es ein jüdisches Tischgebet, um zu danken für das, was Gott der Herr hat wachsen lassen. Aber alles beginnt mit Gebet. Und das zeigt, wir leben nicht von uns heraus, sondern wir sind abhängig von Gott. Und Dietrich Bonhoeffer sagte, der Tag entscheidet sich morgens am Gebet. Jetzt weiß ich auch, warum manche Tage bei mir so scheiße sind. Weil ich manchmal, ich bekenne es ganz offen, manchmal sitze ich dann nachmittags beim Kaffeetisch und denke so, oh, wir haben doch gar nicht richtig gebetet als Familie. Da ist man aufgestanden und der Tag geht los. Ne? Und fuff, 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 die ersten Telefonate kamen schon. Juhu, alles zum Wohle und Auftrag des Herrn. Und du hast vergessen zu beten. Und denkst mir, warum bist du plötzlich in so einer, wie soll ich sagen, Durcheinandermühle drinne? Der Tag entscheidet sich morgens beim Gebet. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Ich bin eher der faktenorientierte Beter. Ja? Also ich sage Gott, was gerade so anliegt. Amen. Es gibt auch Leute, die kennen kein Ende beim Beten. Ja? Wo ich immer denke, so, ach, das auch noch. Und ja, stimmt. Und das habe ich auch vergessen. Ja? Bei meiner Frau wird das Essen immer kalt, wenn sie betet. Gut, jetzt haben wir Kinder. Jetzt ist das nicht mehr so der Fall. Aber es gibt ja so Leute, wo man denkt, so, boah, die können ja, meine Güte. Und ich bin immer nach 2 Minuten fertig. Aber es ist letztendlich egal, wie du betest, also mit welcher, also ob du eher kurz oder lang oder Fakten oder am Telefonieren. Wichtig ist, dass man betet und dass man die Perspektive nicht verlässt, von wem das alles kommt. Jetzt geht's los, jetzt kommt der eigentlich spannende Teil, aber dann sind wir schon fast am Ende. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern. Jetzt sind die Mathematiker unter uns gefragt. Jesus nahm 10 Brote und brach sie in Stücke. Wie viele Schüler haben jetzt ein Stück Brot? 5 Brote, 10 Schüler? Jeder hat eine Hälfte. No. Also 5 Brote in Stücke hat jeder Schüler eine Hälfte. Das heißt, 10 Schüler sind jetzt versorgt und haben ein halbes Stück Brot in der Hand. Die sollten sie unter den Leuten verteilen. Auch die Fische teilt er unter allen auf. Also die 2 Fische gab er noch den anderen beiden, die noch da rumstanden und noch nichts zu tun haben. Alle aßen und wurden satt. Merkt ihr was hier passiert? Wir lesen die Geschichte eigentlich, ich habe in der Vergangenheit die Geschichte ganz oft so gelesen, Jesus klatscht in die Hände und alle bedienen sich am großen Brotberg und Fischberg und alle freuen sich, wie toll Jesus ist. So ist die Geschichte aber gar nicht. Jesus hat nicht in die Hände geklatscht und plötzlich war da eine große Brotvermehrung. Also wie die Geschichte im Alten Testament, da fiel plötzlich Brot vom Himmel und die Vögel auch. Das ist aber hier nicht so. Hier fiel kein Brot vom Himmel und hier sprangen keine Fische aus dem See. sondern Jesus nahm die fünf Brote, brach sie in Stücke, gab sie seinen 10 Schülern und die 2 Fische seinen anderen beiden. Und dann gingen 12 Schüler durch die Reihen. Genau mit dieser Panik und mit diesem Zutrauen. Mit dieser Panik, das wird ja nie was, das wird höchst peinlich. Und mit diesem Zutrauen, mit Jesus kann man Wunder erleben. Und fingen an auszuteilen. Und haben wahrscheinlich zugerufen, na Petrus, wie weit bist du? Ja. Na Johannes, und bei dir? Und teilten aus und teilten aus. Und was passiert? Sie kamen am Ende an. Es wurde nicht weniger, alle waren hinterher satt. Dieses Wunder, was hier beschrieben wird, ist kein Wunder, das Jesus gemacht hat. Es ist ein Wunder, das die Schüler gemacht haben. Weil sie im Vertrauen auf Jesus nämlich losgegangen sind und einfach das gemacht haben, was er ihnen zugetraut hatte. Das ist das große Geheimnis an der ganzen Sache. Und das ist das Geheimnis an Nachfolge und Reich Gottes, finde ich. Jesus will uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Er will, dass wir anpacken und mitmachen. Ja, er könnte viel einfacher alles machen, will er aber nicht. Er hätte in die Hände klatschen können und alle hätten sich bedienen können, hat er aber nicht. Jesus hat das genommen, was da ist, seinen Schülern gegeben, hat gesagt, und jetzt fangt mal an. Was haben sie gemacht? Sie sind losgegangen und hatten Panik und Zutrauen zugleich und haben am Ende gemerkt, es reicht. Und es ist noch viel zu viel da. Dann sammelten sie die Brotstücke ein, 12 Körbe voll, auch von denen, was von den Fischen noch übrig geblieben war. Es reicht für alle und am Ende ist noch so viel übrig, dass die Schüler auch noch essen können. Die haben nämlich immer noch nicht gegessen. Die haben immer noch nicht mit Jesus geredet und ausgewertet, was am Wochenende gewesen ist. Das kommt alles erst noch. Und 12 Körbe schaffen die nicht. Viel zu viel. Aber das ist dieser Segen, von dem immer gesprochen wird. Segen heißt Überfluss. Mehr, als wir je machen hätten können, halten können. Ja? Die Schüler dachten, 5 Brote und 2 Fische. Das ist eigentlich das, was wir am Abend haben wollen. Und am Ende haben sie 12 Körbe und Fische. Das können die gar nicht alles auf einmal essen. Das ist Segen. Und das ist letztendlich das, was Jesus als Lehrer so ein Stück weit mit denen versucht hat beizubringen. Fang mit dem an, was da ist. Trau dir das zu, weil ich es dir zutraue. Und guck nicht auf das, was fehlt. Guck auf das, was da ist. Und am Ende bekommst du noch mehr, als du überhaupt vorstellen kannst von dem, was du eingesetzt hast. Jesus will, dass wir anpacken, dass wir uns darauf einlassen. Das Wunder geschieht durch die Hände der Jünger. Gott will, dass der Segen der Welt durch unsere Hände verteilt wird. Und das ist unsere Aufgabe. Und dazu muss ich nicht 50 sein und Theologie studiert haben. Die Schüler haben keine Theologie studiert, im ganzen Leben nicht. Das waren Jugendliche. Und Jesus hat junge Leute eingespannt und gesagt, damit fangen wir an. Probiert's aus. Und das kann jeder. Und jeder kann nicht sagen, ich bin zu alt oder zu jung. Ganz egal. Sondern wir können alle was davon machen. Gott will durch uns Wunder tun. Und dann können wir was erleben. Ich wünsche euch das, dass ihr euch hier drauf einlasst und mit dem anfangt, was da ist. Und ausprobiert und hinterher guckt, was sich alles getan hat und vermehrt hat. Und dazu muss ich nicht erst 70 sein. Ich kann 70 sein. Dazu muss ich auch nicht Theologie studiert haben. Ich kann Theologie studiert haben. Das ist ganz egal. Jeder ist gefragt und jeder darf anpacken. Und dann wird man merken, dass durch uns Wunder geschehen können, weil Jesus uns diese Wunder zutraut. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.